Herzlich willkommen beim Participation Rocker Podcast, dem Tonbeitrag zu partizipativem Lernen und Arbeiten von Martin Geisenheiner. Wenn Herr A. in einer Besprechung schlüpfrige Witzchen zum Besten gibt, die Garderobe von Frau F. hervorhebt oder die wirklich spannenden Aufgaben unter den männlichen Kollegen verteilt, dann fällt das zumindest den anwesenden Herren kaum auf. Und es war ja auch nicht so gemeint, das Witzchen. Oder eben nett gemeint, das Lob zum Kostüm von Frau F. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Wir kennen die Reaktion der darauf Angesprochenen. Was in vielen Organisationen nach wie vor an der Tagesordnung ist und entweder nicht thematisiert oder als Marginalie abgetan wird, wirkt dann toxisch, wenn es um Chancengleichheit oder Gleichberechtigung geht. Doch dieser und jede Menge anderer Punkte gehören dringend zur Sprache gebracht, denn dieser abwertende und in jeder Hinsicht ungleiche Umgang vornehmlich männlicher Zeitgenossen mit vornehmlich weiblichen Zeitgenossinnen ist unwürdig und schlichtweg fehl am Platz. Was wir anstelle dessen brauchen, wird Gegenstand einer gemeinsamen Arbeit am Umgang miteinander sein. Das können wir also nur gemeinsam bewerkstelligen. Aber woran genau werden wir arbeiten müssen? Was gilt es zu verlernen, zu verändern und neu zu lernen? Nun sind wir Männer ja ganz besonders gut darin, anderen die Welt zu erklären, und wir geben uns ebenfalls gerne die Mühe, Frauen zu erläutern, was sie anders machen müssten. Ich möchte nun aber wissen, was denn nun wirklich die Baustellen auf dem Weg zu echter Gleichberechtigung und Chancengleichheit sind. Deshalb habe ich das Gespräch mit denen gesucht, die das wissen. 6 sehr engagierte und reflektierte Frauen haben meine Einladung angenommen und ich möchte sie in diesem Podcast zu Wort kommen lassen. Meine Frage für diese Episode beschäftigt sich mit den Rahmenbedingungen in Organisationen, mit der dort gelebten Kultur und deren möglicher Beiträge zu mehr Diversität. Als erstes der Klassiker: Arbeitspensen.
Vor ein paar Jahren, sage ich, hat man wie gedacht, ja, okay, wenn wir jetzt ein bisschen flexible Arbeitszeiten anbieten, dann ist das Problem wie gelöst. Dann sind automatisch sozusagen, haben wir dann mehr Frauen in allen Positionen, weil früher hätte man nur in einem 100%-Pensum eine Führungsposition zum Beispiel können machen. Und das zählt natürlich gleich für Männer und für Frauen. Das heisst, es ist so gesehen ja nicht nur eine Benachteiligung für Frauen, aber trotzdem, wenn man die Schweiz anschaut, natürlich klassischerweise nach einer Schwangerschaft kommt eine Frau dann nicht gerade, und damals, oder haben wir nur den gesetzlichen Mutterschaftsurlaub gehabt, kommt dann nicht nach ein paar Wochen gerade wieder 100% zurück, sprich, hat sie nicht mehr den gleichen Job dürfen und können ausüben und ist dann je nachdem als top ausgebildete Frau als zum Beispiel Teamassistentin noch genug gut gewesen in einem Prozentpensum und entsprechend der Knick in der Karriere da gewesen.
Da geht es ja auch nicht um Schwarz und Weiß. Da habe ich sehr viele Diskussionen in den letzten Jahren auch gehabt. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir neue Arbeitsmodelle brauchen. Also komplette, dass wir andere Möglichkeiten haben, in Teilzeit zu gehen. Ich kann mich erinnern, ich hatte früher mal einen Chef, der hat mittwochs immer frei gehabt, weil das war der Papatag. Und wenn dann jemand angerufen hat und es wurde dann kommuniziert, einer der CEOs ist nicht da, der hat Papatag, dann war das komplettes Unverständnis, das ist ungefähr 10 Jahre her, am anderen Ende des damals noch Hörers. Und das hat sich definitiv etwas verbessert, aber wir müssen halt die Strukturen in den Organisationen auch dorthin entwickeln, ne? Dass wir halt verschiedene Möglichkeiten haben, dass man sagen kann, okay, dass auch vielleicht die Frau, die natürlich das Kind erst in erster Linie mal bekommt, zu Hause bleiben kann, Homeoffice machen kann, Teilzeit arbeiten kann, im Coworking Space arbeiten kann, wie auch immer, dass das normal wird, dass wir auch vielleicht nicht 100% arbeiten, sondern 40%, 60%, 80%, 20%, whatever it means. In der Schweiz sind wir, glaube ich, noch da einen ganz guten Weg, was es anbetrifft. Das ist aber genauso gut, nicht nur die Mutter gibt zu dem Kind, sondern auch den Vater. Ne? Und dann haben wir genau wieder das Problem, ja, was sind viele Überlegungen? Der Mann verdient ja mehr. Warum? Weil es den Gender Pay Gap gibt. Genau. Wenn das also schon mal irgendwo auf einem guten Stand wäre, ich kenne viele Firmen, die machen das, aber es sind meistens auch junge Agenturen, die da vom Mindset her schon von vornherein so aufgestellt waren, aber in vielen regulären Unternehmen ist es einfach nicht der Fall. Und da geht die ganze Sache schon los. Und da müssen wir Frauen ganz klar mutiger sein. Ich hatte eine vor kurzem erst im Talk auch und sie sagte, ich war, ich kann auch nachher das Unternehmen nennen, ich möchte nämlich sehr gerne diese Vorbildfunktion auch nennen. Sie ist zum Bewerbungsgespräch gegangen und hat gesagt, ich habe vor, in den nächsten 2 Jahren Mutter zu werden. Wie geht ihr damit um? Sie hat den Job bekommen. Sie arbeitet immer noch bei Ricola in der Schweiz. Und das finde ich genial. Und sie haben ihr wirklich die Möglichkeit gegeben. Sie haben sie mit diesem Hintergrund eingestellt. Sie ist in Teilzeit, glaube ich, im Moment. Irgendwie halt Kind ist 1 oder 2 Jahre alt. Also das sind Sachen, sowas brauchen wir. Das ist authentisch, das ist ehrlich. Und die Möglichkeiten kann jedes Unternehmen geben. Und klar müssen gewisse Strukturen auch innerhalb des Unternehmens verändert werden und Arbeitsmodelle neu gedacht.
Viele Alternativen, die es gibt, sind keine richtige Alternative. Also 4 Stunden am Tag, das bringt dir ja nichts. Da kannst du nicht arbeiten gehen gescheit. Ja, und wenn du arbeiten gehst, dann ist es dann halt eben wahrscheinlich keine Führungsposition. Von daher, das finde ich auch, ist so ein struktureller Stolperstein, der immer noch enorm da ist. Und ich finde in der Schweiz sehr viel schlimmer als zum Beispiel in Deutschland. Ja.
Für mich ist es nach wie vor wirklich so, dass es wenig Teilzeitstellen gibt, beziehungsweise dass einfach auch in den Schlüsselpositionen wenig Teilzeitpositionen auch möglich sind. Dass generell wenig Führungspositionen natürlich für Frauen zu erreichen sind, auch aus ganz, ganz verschiedenen Gründen. Wobei ich dazu auch immer sagen muss, natürlich liegt es auch an unserer inneren Haltung, ne? Also ich will uns Frauen da wirklich gar nicht in so eine Opferrolle irgendwie in der Opferrolle sehen, sondern wirklich mehr in der Rolle der Selbstverantwortung. Also, dass man in der Selbstverantwortung für uns und die anderen, andere Seite natürlich auch in der Verantwortung, ihre Muster zu überdenken.
Nicht weniger klassisch sind die Themen Recruiting und Onboarding.
Also ich glaube, das im Klassischen ist natürlich das Onboarding, also dass die den ganzen Bewerbungsprozess, wenn man jetzt mal von ganz am Anfang anfängt, da sieht man natürlich, also da sehe ich eigentlich 2 Punkte. Oder einerseits immer noch halt den Fokus, was in der Schweiz zum Beispiel stark ist, ist ja, dass man halt immer noch sich mit Foto bewerben muss, mit Geburtsdatum muss draufstehen, es muss draufstehen, ob man ledig ist. Also irgendwie so diese Normen sind immer noch essentiell. Und das ist in anderen Ländern zum Beispiel schon mal nicht mehr der Fall. Also man wird eher nach Qualifikation und nicht nach seinem Äußeren eingestellt, was jetzt nicht nur für Frauen oder für Männer spricht, aber sicherlich halt so ein erstes optisches Beeinflussungselement bereits darstellt. Das ist dann oft auch die Schwierigkeit, wenn eben Frauen in Geschäftsleitungen gehen oder Verwaltungsräte, diejenigen, die die Frau einstellen und dazu motivieren und dafür qualifiziert hatten, die sind ja schon die Richtigen. Aber oft ist das Umfeld, das weite Umfeld, einfach noch nicht bereit. Und das ist dann eigentlich auch der Grund, oder den ich sehe, warum dann halt viele Frauen sagen, das ist mir zu männlich, das ist mir zu alphatiermäßig, weil dann eben die Ellbogen ausgefahren werden.
Das werfe ich jetzt meinem Arbeitgeber überhaupt nicht vor. Ja, das glaube ich ist einfach generell, was passiert in der Gesellschaft, ist halt schon, dass Frauen in einem gewissen Alter als Risikofaktor angesehen werden. Also ich bin 35, auf dem Papier, ich habe keine leiblichen Kinder. Das heißt, ja, was ist denn der Frau Krumme nachher ihr Ziel? Da müssen wir uns nächstes Jahr wieder um jemanden kümmern, der da Mutterschaftsüberbrückung macht, ja. Und das glaube ich auch nicht, dass das gezielt so ist, aber ich glaube schon, dass das bei solchen HR-Gesprächen dann halt irgendwo ein Faktor ist, ja. Dass man da trotzdem wahrgenommen wird als jemand, der vielleicht jetzt nicht für immer oder nicht in nächster Zeit die Priorität nur bei der Arbeit sieht. Und das würde ja man nie passieren. Ja, also ich würde sagen, dass mein Arbeitgeber jetzt grundsätzlich schon Gleichberechtigung auch praktiziert. Ich glaube, dass diese strukturellen Probleme, mit denen ich kämpfe, eher da sind, ich sage jetzt mal nicht von der Organisation her, aber von Leuten, die in ihr arbeiten. Und da fühle ich mich als Frau in einer akademischen Rolle auch sehr schnell mal in die Schublade gesteckt. Oh, jetzt wird sie emotional. Also das Gefühle, oder ich sage jetzt E-Mail ganz anders interpretiert wird als von einem Mann, dass ich den Eindruck habe, ich muss sehr viel mehr aufpassen, was ich sage und wie ich sage, weil ich entweder dann eine emotionale Frau bin und mit denen kann man bekanntlich ja überhaupt nicht diskutieren, oder ja, also die ist ja total harsch. Ja, was ist denn mit der nicht gut? Also ich darf weder zu hart noch zu weich erscheinen und ich muss eine Menge Energie drauf verwenden, finde ich, mir zu überlegen, wie sage ich jetzt was, damit das nicht zu hart und nicht zu weich rüberkommt und auch keiner das Gefühl hat, dass ich mir jetzt auf die Füße getreten vorkomme. Und ich habe auch den Eindruck, dass ich mir vieles auch nicht erlauben darf. Ja, also ich darf mir da auch eine emotionale Reaktion beispielsweise nicht erlauben, wo man bei einem Mann sagen würde, ach, das ist ja schön, dass der auch so gefühlsbetont ist. Ja, sagt man bei einer Frau, ja, das ist jetzt total fehl am Platz, am Arbeitsplatz. Ja, das geht ja nicht.
Und dann ist da noch das mit den Kindern. Also, dass Frauen Kinder kriegen und haben.
Also ich habe eine Stieftochter und ich habe den Eindruck, dass man als Eltern, aber ganz besonders als Mutter, man kann ja nur versagen. Also man hat ja auf die eine oder andere Seite sowieso nur Schuldgefühle. Entweder ist man eine Rabenmutter, weil man das Kind alleine lässt und arbeiten geht, oder man ist nicht ambitioniert genug, weil es einem reicht, einfach nur Mama und Hausfrau zu sein, ja, und wird dann davon auch noch bestraft, weil man ja dann nichts in die AHV einbezahlt hat und so weiter. Also egal, wie man es macht, man kann es ja nur verkehrt machen. Und ich finde, dass die Last da schon noch mehr auf der Mutter liegt. Also ich sehe zwar schon, dass jetzt jüngere Väter versuchen, ein bisschen mehr davon abzunehmen, aber bei Definition und halt auch durch die biologische Einschränkung, ja, bleibt die Mutter erstmal zu Hause und muss dann wieder einsteigen. Und dann sind die Unternehmen ja so nett, wenn sie auch noch jemanden wieder einsteigen lassen, ja, wo ich finde, das ist immer noch sehr, sehr ungerecht, ja, und man hat da gar keine Chance und man hat auch wirklich keine Chance, das irgendwie so zu machen, dass man dann nicht von der einen oder anderen Seite verurteilt wird.
Also ich habe das Gefühl, es ist immer noch wirklich so, sobald man irgendwie Mutter wird, ist man wirklich in einem Randbereich, man bewegt sich in einem Randbereich. Also es gibt zwar viele Arbeitgeber, die so diplomatisch damit umgehen oder sehr offen auch damit umgehen, aber insgeheim ist irgendwie doch bei ganz vielen immer noch im Hinterkopf, ah ja gut, da müssen wir jetzt irgendwie erstmal 20% abstreichen. Da wird ja, wer weiß, wie oft wird kommen, mein Kind ist krank, ich kann nicht kommen oder ich habe schlecht geschlafen und bin deshalb heute irgendwie nicht so motiviert. Oder also ich weiß das einfach, dass sowas in den Hinterköpfen immer noch schlummert. Und ich finde es eben auch ganz erstaunlich, dass sogar teilweise Frauen in Führungspositionen auch solche Gedanken hegen. Und natürlich, weil sie sich vielleicht auch lange in diesen männlichen Strukturen bewegt haben und diesem Mainstream-Kult dann auch mitlaufen und das auch nicht genügend hinterfragen. Das finde ich wirklich ganz spannend. Ist aber nicht so häufig der Fall, aber deshalb war ich umso überraschter, dass ich das eben auch mal vernommen habe.
Was wollen wir aus diesen Erkenntnissen machen? Was wäre hilfreich? Und wo lässt sich anfangen?
Man sieht einfach, dass es in den Köpfen einfach ganz viele ganz uralte, erlernte Muster gibt. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade an einem Punkt stehen, also Muster verändern sich ja immer nur dann, wenn irgendwo ein Ungleichgewicht auftritt. Und ich glaube, dass eben auch viele Männer merken, dass sie mit ihrer Rolle eigentlich gar nicht mehr so zufrieden sind. Denn es ist ja eigentlich nur eine vermeintliche Komfortzone. Also vieles davon ist ja auch gar nicht so komfortabel. Und ich glaube, dass viele Männer vielleicht noch nicht so bewusst wie wir Frauen, weil wir halt vielleicht einen größeren Druck haben, uns zu befreien. Aber dass auch viele Männer wirklich spüren, eigentlich passt mir diese Rolle auch gar nicht so. Und ich möchte da eigentlich auch was verändern. Und das ist so der Moment, wo dann natürlich halt irgendwann auch so eine Corporation zustande kommen kann, wenn es halt nicht mehr nur irgendwie gegeneinander ist, sondern wirklich das Bewusstsein wächst füreinander. Und dass es so eine Annäherung gibt. Und da muss man natürlich ganz viel ausmisten in dieser Mottenkiste der alten Strukturen. Und da wir natürlich aber auch so viele Jahrhunderte in diesen mit diesen Strukturen behaftet sind, es ist ja fast ein karmisches Erbe, was einem anhaftet, ist es einfach sehr schön, wenn man sich selbst als Maßstab nimmt und sich selbst immer wieder beobachtet und reflektiert und auch wirklich öfter mal nachfragt, ja, was ist denn jetzt mein Part, den ich dazu auch beitragen kann, um was zu ändern? Also nicht in dem Sinne von, jetzt liegt es wieder an mir, sondern es ist einfach so, das ist der einfachste Schritt. Also es geht ja immer von dir selbst aus. Alles, was verändert werden kann, hat erstmal seinen Ursprung in deinem Bewusstsein, in dem, was du empfindest oder was du möchtest. Und wenn wir uns wirklich bewusst sind, ja, unserem Selbstwert beispielsweise auch bewusst sind, dann hat das alles andere, fällt dann auch viel leichter. Also es ist viel leichter, wenn man halt selber eine gestärkte Persönlichkeit ist, die vielleicht viele Dinge auch schon mal reflektiert hat, die weiß, dass es Muster gibt, die sich vielleicht bewusst auch entscheidet, eine Perspektive zu wechseln, ein Muster zu brechen, die sich bewusst dafür entscheidet, ja, auch vielleicht anderen Leuten vergeben zu können, die noch nicht so weit sind, aber trotzdem standhaft in ihren Werten zu bleiben. Das sind für mich eben Dinge, die ich sehr, sehr wertvoll finde.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist erstmal gar nicht das Kommunizieren, sondern das Zuhören. Dass man genauer hinhört, sich auch mal die Zeit lässt, eben nicht antwortet zum Antworten, sondern erstmal halt das auch wirken lässt, sich das auch rausnimmt und da auch mutiger sein, was anzusprechen. Weil ich glaube, ganz oft ist es einfach so die fehlende Zeit oder die Zeit, die man glaubt, die es nicht wert ist. Ne? Das kann ich doch jetzt nicht ansprechen und dann ist schon das Thema wieder weitergeschoben, sondern wirklich darauf bewusst einzugehen und sich die Zeit zu nehmen und sich der Wichtigkeit bewusst zu sein. Und auch im Unternehmen, wie du vorhin schon gesagt hast, ne? Wenn das Meeting ist und dann drauf zu beharren und zu sagen, nein, sorry, die Zeit müssen wir uns jetzt dafür nehmen, weil das ist wichtig, das gehört zu unserer Kultur. Wir haben einen Kulturwandel allgemein, nicht nur im Unternehmen. Ich habe da vor kurzem erst ein ganz tolles Video auf Xing gesehen bei der New Work Experience von einer Anthropologin. Und das hat für mich sehr vieles geklärt, auch jetzt gerade in dieser Pandemiezeit. Und sie hat ganz klar gesagt, wir sind gerade komplett in einem kulturellen Wandel und wir müssen jetzt unbedingt schauen, dass wir die Werte, die wir uns bisher erarbeitet haben, auch wirklich auf dem Level auch halten können, ne? Also im positiven Bereich halten können. Und da gehört für mich ganz klar die Diversität dazu. Inklusion gehört für mich dazu. Und da müssen wir aufpassen, dass das eben nicht in eine Richtung abrutscht, dass wir uns gegenseitig wieder bekämpfen, sondern wirklich, dass wir das miteinander machen. Und da gehört Kommunikation dazu, da gehört Achtsamkeit dazu, da gehört Wertschätzung dazu. Und man kann das wirklich nicht oft genug durchmühlen und durchmalen. Und selbst wenn der Letzte dann genervt ist, also ich bin jetzt wirklich in dem Zusammenhang, springe ich jetzt überall mit auf und das sehr gerne, weil ich merke, wie wichtig das ist.
Damit sind wir auch schon am Ende dieser ersten Episode angelangt. Der Diskurs wird weitergehen. Als nächstes wollen wir uns mit den Themen Kommunikation und Verhalten beschäftigen. Schön wäre es und wünschen darf man sich ja viel, wenn sich dazu auch ein Diskurs mit Männern entwickelt. Keiner der üblichen, eher trennend wirkenden Dialoge, sondern einer, der sich mit Gemeinsamkeiten beschäftigt, der Wege zu einem Wir sucht. Ihr Männer da draußen, ob Softie oder Alphatier, sprecht mich doch gerne an, wenn ihr einen Beitrag leisten wollt. Thank you.